Bibel. Also wir schlagen Kolosser auf im Kapitel 4.
We're doing this series and we will be going through a series for some time now about speaking of different religions and different sects.
Es geht ja darum, dass wir eine Serie angefangen haben, Mittwochabend, auch über andere Sekten und Religionen zu sprechen. Und in Kolosser 4, Vers 6 steht,
let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one.
Dort steht, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt.
So we need grace when we talk to people with other religion and people that are caught in different sect.
Wir brauchen also wirklich Gnade, um mit anderen Menschen zu sprechen, die besonders auch in anderen Religionen verfangen sind.
And we need to be like salt.
Und wir sollen wie Salz sein.
Because remember, salt used to pack the meat so it would not be rotten.
Denn ihr wisst ja, Salz hat ja auch die Eigenschaft, Fleisch zum Beispiel haltbar zu machen, wenn das gesalzen oder geräuchert wird, sodass es nicht verfault. Und dafür sind die Christen und ist das Christentum in der Welt, damit die Welt noch bewahrt wird. Es ist wichtig, dass wir wissen, wie wir antworten sollen. Und ich freue mich, dass Martin da ist, um uns zu dienen heute Abend im Wort. Ihr wisst ja, dass zum Beispiel auch diese Yoga-Bewegung überall hindurchgeht, auch durch Gemeinden. Und vielleicht haben wir auch noch nicht so weit verstanden, wie ernsthaft das ist. Und dann bete ich einfach, dass wir heute Abend auch viel verstehen werden und auch noch viel Verständnis für die anderen Religionen bekommen werden. Nicht um diese Menschen totzuschlagen vielleicht oder zu schlagen mit Worten, sondern um ihnen zu dienen in Gnade.
So Martin,
und so wird Martin uns nun das Wort geben.
Es ist an. Das macht ja was aus. Ja, hier, klar. Aha. Alles klar. Muss ich jetzt wieder von vorne anfangen, oder wie? Nee, meine Frau und ich machen ja sehr rege Seminare zu diesem ganzen Themenbereich Buddhismus, Esoterik und Christentum. Und wir haben entdeckt, dass ein Thema, was jetzt hochgekommen ist, das Thema Yoga ist. Und zwar überall ist es zu sehen und wahrzunehmen. Und weil Edmund jetzt diese Serie hat, hat er gefragt, ob wir was tun konnten, auch an diesem Abend. Eigentlich hatten wir an diesem Abend einen Hauskreis geplant. Dann habe ich gesagt, ein Hauskreis soll hier kommen. Ein Teil des Hauskreises ist auch hier. Vielleicht steht ihr kurz auf. Ja, dürft ihr ruhig tun. Also, warum nicht? Hier. Ja, super. Das sind die Treuen vom Hauskreis. Die anderen haben gedacht, in der Menge sieht man das nicht, dass sie nicht da sind. Aber der Hauskreis ist eigentlich viel größer und das haben wir so einmal in den 2 Wochen, vielleicht machen wir 3 Wochen, je wenn wir dann wieder zu Hause sind. Dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt hier. Jetzt seid ihr bekannt, jetzt könnt ihr nicht mehr euch verstecken. Ja, das kann man mit einem Holländer erleben, also das würden Deutsche natürlich nie tun. Aber Holländer, die sind so, die machen das alles gleich offenbar. Ne? Ja, wir sprechen häufig zu dieser Thematik Buddhismus, Esoterik und Christentum. Und innerhalb dieses Themas passt auch das Thema Yoga. Ich möchte versuchen, auch das klar zu machen, wie das tatsächlich hier auch ankommt und doch auch einen enormen Einfluss auf die Gemeinde hat, auch wenn man es vielleicht nicht merkt. Man macht es vielleicht einfach und merkt überhaupt nicht, was steckt dann dahinter. Nun, ich möchte erst einsteigen mit den Bibelversen. Es ist ja ein Bibelabend und auch daraus ein bisschen Weisung zu suchen. Es wurde schon aus Kolosser zitiert und ich möchte aus Kolosser 2, Vers 8 anfangen, ein Vers zu zitieren, diesen Vers, Kolosser 2, Vers 8. Ich habe hier die Elbefelder Übersetzung erst vorne ran. Da heißt es, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehren Betrug nach der Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Hierunter habe ich dann noch die Luther-Übersetzung. Und zwar finden wir, dass hier die Überlieferung der Menschen mit Lehre von Menschen übertragen, also übersetzt ist, und das Wort Elemente der Welt mit Mächte der Welt. Das wollte ich hervorheben, denn tatsächlich kann man in diese Richtung denken. Ich will versuchen, zunächst mal auch dieses Wort den Elementen der Welt versuchen zu deuten. Da sind in der Auslegung, unter den Auslegern, das sind die Menschen, die da jetzt auch jetzt beruflich mit beschäftigt sind, das Wort einfach zu verstehen und die Urtext zu erkunden und was da alles steht und was da gemeint sein kann. Denn das ist noch nicht so deutlich. Denn das Wort, was hier hinter das Wort Element steht, ist ein Wort, was nicht leicht zu übersetzen ist. Das kann man so oder so sehen. Das stellt sich in der Auslegungsgeschichte auch heraus. Und da muss man den Kontext und vielleicht auch den gesamtbiblischen Kontext herbeiholen, um dieses Wort verstehen zu können. Nun, dieses Wort Elemente der Welt kann folgendermaßen übersetzt werden, und es ist eine kleinere Gruppe, die das so übersetzt, das seien eben die elementaren Lehren, wie die Lehren zum Beispiel die Pharisäer, die sich den auf den Buchstaben stützten und nicht auf den Geist. Das heißt, Lehren, die trocken waren, die nicht die Lebendigkeit einer Beziehung zu Jesus Christus hatten, die somit eigentlich weg von der Beziehung zu Gott führten. Obwohl sie vielleicht sogar Lehrmeinungen waren über Gott. Nun, das könnte eine Richtung sein, dieses Wort Elemente der Welt zu übersetzen. Eine zweite Richtung sei, dass man darunter die materiellen Elemente verstehen könnte. Und von Alters her sind das die Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer. Das sind die Elemente, so hat man von Alters her gedacht, die diese Welt ausmachen. Modern gesehen könnte man dann vielleicht auch die chemischen Substanzen hier einfügen. Da hätte man noch viel mehr Substanzen als diese vier Elementen. Nun, damals hat man gedacht, die Welt ist aufgebaut aus diesen vier Elementen und jede Sache ist eine Kombination von diesen Elementen. Nun, das ist auch eine Richtung, wo dieses Wort Elemente der Welt gedeutet werden kann. Als drittes, und tatsächlich sind das doch die meisten Ausleger, die das so deuten, kann man hierunter verstehen, dass es hier geht um eine spirituelle, personhafte Macht. Also Mächte, die hinter den materiellen und himmlischen Elementen oder auch den Sternen wirksam sind. Also hier geht es um Geistesmächte, die hinter den Dingen wirksam werden. Und tatsächlich aus dem Kontext heraus wird gesagt, den gesamtbiblischen Kontext und auch den Kontext von Kolosse, von diesem Vers, wird gesagt, dass, wenn sagen die meisten Ausleger, dass das die richtige Deutung sei. Nun, das ist vielleicht auch interessant für das Thema und deswegen habe ich das nochmal betont. Vielleicht hat Luther das in diesem Falle gar nicht so falsch übersetzt mit diesen Mächte der Welt. Statt bei Elbefelder die Elemente. Die Übersetzung des Wortes Element ist schon richtig, nur die Deutung geht tatsächlich, wenn man diese größere Gruppe der Ausleger versteht und folgen möchte, mehr in Richtung der Mächte. Das heißt, es geht um spirituelle Machtbereiche und Wesenheiten hinter den Dingen. Oder vielleicht auch, man könnte sagen, wo die Sternen gedeutet werden, geht es auch um irgendwelche Kräfte, die da in uns und unter uns wirksam werden. Da beschäftigt sich auch die Astrologie mit. Nun, wenn wir dann dieses Wort nochmals lesen, dann möchte ich das nochmal so ein bisschen auseinanderraffen. Also heißt es hier, dass wir sehr aufpassen müssen, also zusehen sollen, dass uns niemand einfange durch Philosophie. Nun, das Wort Philosophie ist uns bekannt. Das Wort übersetzt das griechische Wort Philosophia. Und Philo ist Liebe und Sophia ist Weisheit. Das heißt einfach Liebe zu Weisheit. Das heißt, es gibt viele Lehren, die um diese Lehre willen da sind, weil man es so liebt, die Sache so schön auf die Reihe zu stellen. Oder solche schöne Deutungen und Systeme zu bedenken. Das ist Philosophie. Man versucht, die Welt durch schöne Deutungen zu ordnen. Und die Liebe zu dieser Weisheit steht hier im Mittelpunkt. Ob es wirklich so ist, das ist dann natürlich fraglich. Aber es geht um eine menschliche Deutung der Sache. Nun, das kann uns einfangen, so heißt es hier. Solche schöne Deutereien. Dann zweitens eben diesen leeren Trug. Und das ist eine andere Richtung. Hier geht es um Trug, so übersetzt es Luther, oder Betrug, so sagt es Elbefelde. Also es wird etwas gezeigt, was doch keine wahre Substanz hat. So werden wir betrogen. Wir werden verzaubert, etwas zu glauben, was nicht wirklich wahr ist. Und diese beiden sind gegründet. Nun gehen wir wieder auf A und B zurück. A, die Philosophie, man könnte sagen, gegründet auf die Lehre von Menschen. Sehr deutlich, da geht es um menschliche Lehren. Und den leeren Trug auf die Mächte der Welt. Und wir haben das schon gedeutet und gesagt, da geht es um spirituelle Mächte, um Geistesmächte. Das heißt, dieser leeren Trug wird uns vorgegaukelt, nicht durch Weisheiten dieser Welt, sondern durch irgendwelchen Engelmächte, spirituelle Wesen, Geister oder was auch immer. Wir finden, wenn wir mal die unterschiedlichen Religionen studieren, heraus, dass sie häufig gegründet sind auf irgendwelchen Offenbarungen aus der unsichtbaren Welt. Da könnte man schon den ganzen Bereich des Islam einordnen. Mohammed hat von einem Engel eine Botschaft empfangen. Und das ist dieses Koran, dieses Wort, wie er sagt, Allahs. Das hat er auf Geheiß eines Engels empfangen. Es ist wichtig, das so zu sehen. Auch die anderen Religionen haben alle solchen Offenbarungen aus unsichtbaren Welten hergekommen von Mächten der Welt. Und das Wort Welt ist die Übersetzung des griechischen Wortes Kosmos. Wenn wir das lesen und so verstehen, dann verstehen wir, dass es hier geht um Mächte des Kosmos, kosmische Mächte, das heißt Mächte, Geister, die irgendwann in Unsichtbaren wirksam sind und auf uns einwirken. Das heißt, wir können ganz leicht von solchen Dingen betrogen werden. Wir sollen aufpassen, sagt hier Paulus an den Kolossern. Und all diese Dinge, also die Lehren von Menschen und die Mächte der Welt, sind nicht auf Christus gegründet. Christus ist der Fels, wo man stabil und wahrhaft darauf stehen kann. So sagt es die Schrift und so ist es auch. Wenn wir ihn kennengelernt haben, fangen wir an, auch das zu wissen. Und Wissen darüber wird stabiler werden und wir werden immer fester stehen. Ich weiß noch gut, wie es war, als ich Buddhist war und Esoteriker, meine Frau war Esoterikerin, wie es war, als wir dann gefallen waren. Wir hatten keinen Boden, es war ein bodenloses Loch. Und da haben wir dann gemerkt, dass es Trug ist. Dass es nicht hält, dass keine Stabilität da ist. Und da mussten wir uns wieder zu irgendwelchen Offenbarungen aus anderen Welten oder auf irgendwelchen Philosophien ausruhen und hoffen, dass es dann wieder in Ordnung käme. Nun, da sollen wir aufpassen. Also gibt es Menschenweisheit und Lehrentrug. Die Bibel spricht von Anfang an, dass neben der Offenbarung Gottes auch eine Offenbarung da ist von ein anderes Wesen. Eigentlich spricht das Satan durch eine Schlange zu Eva. Wir finden diese Geschichte in 1. Mose Kapitel 3 beschrieben und da heißt es, die Geschichte des Sündenfalls, Vers 1, die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Welch komische Frage. Eigentlich ist auch etwas Wahres hier drin. Ja, Gott hat gesagt, ihr könnt essen von allen Bäumen des Gartens, nur von einem Baum, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollt ihr nicht essen. Also wurde eine Unterscheidung gemacht. Die Schlange greift etwas auf und Gott hat gesagt, ihr sollt und könnt von allen Bäumen im Garten essen, das sollt ihr auch wirklich tun, sogar von dem Baum des Lebens, aber von diesem einen Baum. Und da kam jetzt die ganze Betonung drauf. Könnte Gott es gemeint haben von einem Baum und dieser Baum wird immer größer und man sieht alle anderen Bäume nicht mehr. Nur noch den einen, verbotenen. Nun, die Schlange geht genauso vor, dass sie in allem fast etwas Wahres sagt, etwas aufgreift, was Gott sagt, aber dann etwas, ja, etwas vertuscht, etwas umdreht, etwas verdreht und so betrügt. Dann kommen ab Vers 4 die konkreten Äußerungen, die echten Betrug sind. Oder leeren Trug. Hier sagt die Schlange zu Eva, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Das erste Wort, keineswegs werdet ihr sterben. Hintergedanke, auch wenn ihr von dem einen Baum, wovon man nicht essen sollte, und Gott gesagt hatte, wenn ihr davon esst, dann müsst ihr sicher sterben. Klammer zu. Auch dann werdet ihr nicht sterben müssen. So sagt es, oder soll es Gott gesagt haben. Nun, hier sehen wir, wie Betrug hineinkommt. Es werden Dinge verdreht. Dann sollen die Augen aufgetan werden, jetzt wird was Schönes vorgegaukelt. Man könne tolle Dinge sehen. Und man könne sogar selbst göttlich werden. So sein wie Gott und selbst für sich entscheiden, was gut oder böse ist. Das soll geschehen, wenn man von diesem einen verbotenen Frucht isst. Welch ein Trug. Das so ist nicht gesagt. Dennoch, Kerngedanke der fernöstlichen Spiritualität. Kerngedanke, könnte man sagen, ist eben diese Aussage, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet es sein. Ihr braucht dann keinen Gott mehr. Ihr braucht euch nicht mehr mit einem Gott, der außerhalb von euch ist, euch auseinanderzusetzen und euch mit ihm versöhnen. Das ist nicht mehr notwendig. Genau das ist diesen Trugschluss. Und das wird von allen Dingen, von allen Seiten angeboten. Spirituell, vom Geiste her. Das heißt sowohl aus der sichtbaren Welt, in der Menschen Lehren, Philosophien weitergeben, die sagen, so sieht die Welt aus und das sieht alles ganz interessant aus. Diese Lehrmeinungen und scheinen ziemlich logisch zu sein und tun sogar wohl. Wenn ich selber göttlich sein soll und kann, wunderbar. Wenn das möglich ist, dann müssen wir das doch sofort in Anspruch nehmen. Dann wären wir doch verrückt, wenn wir es nicht täten. Das heißt, wenn es wirklich wahr ist, und so wird es auch gesagt, Leute, ihr müsst die Wahrheit entdecken und die Wahrheit ist, ihr seid selbst göttlich. Und wenn ihr es nicht tut, dann verpasst ihr die Hauptsache. Also wenn man anfängt so zu argumentieren, denkt man, hier geht was daneben. Wo sind wir hier? Also viele Menschen, die gehen dann vielleicht zur Kirche oder zu Gemeinden und dann hören sie solche Lehren und sagen, oh ja, hier scheint mehr zu wirken. Wir können ja selber göttlich werden, wir können Kräfte erfahren. Gewaltig. Und hier kommt etwas hinein von einer anderen Welt. Ein Geist. Philosophie und Lehren trug. Philosophie aus den Lehren der Menschen zusammengestellt und Lehren trug, gründet sich auf irgendwelchen Geistern, die in den Kosmos da seien, nicht sichtbar, aber doch ihre Gedanken uns weitergeben und ihre Wirkungen so auch zeigen. Marilyn Ferguson, sie hat in den 70er Jahren eine große Erkenntnis gemacht. Sie hat irgendwie dadurch, dass sie sich geöffnet hatte für die unsichtbare Welt, Erfahrungen, vielleicht ein Stück weit Offenbarungen empfangen gehabt und hat erfahren, dass die Welt in einer Entwicklung steckt, dass die Welt in einem Umschwung steckt und dass die Welt bald dabei ist, besser zu werden. Na, hört sich gut an. Dann hat sie darüber gelehrt und entdeckte, dass auch andere Menschen nach ihren Vortragen zu ihr kamen und ihr dann sagten, das habe ich auch schon gedacht. Ich habe diese Gedanke auch schon gehabt. Und dann entdeckte sie, die Gedanke war nicht nur bei mir, sondern die war in vielerlei Köpfen schon aufgekommen. Und da hat sie dann Folgendes in ihrem Buch Die sanfte Verschwörung gesagt: Bei dem großen erdbebenartigen, unwiderruflichen Umschwung, der auf uns zukommt, handelt es sich weder um ein politisches noch um ein religiöses oder philosophisches System. Es handelt sich um einen neuen Geist. Erst dachte sie, es wirkt etwas. Es. Aber dann merkte sie, dass es scheint hier und dort in den Köpfen der Menschen schon da zu sein. Also muss dieses Es mehr sein als nur etwas Unpersönliches. Es muss ein Geist sein. Es handelt sich um einen neuen Geist. Und hier bringt sie eigentlich die ganze Bewegung des New Age auf den Punkt, die ganze Motivation und Triebfeder und sagt, hier kommt etwas zustande. Und das wird die ganze Menschheit umändern. Und schau mal, wie sie dann sagt, dass diesem Geist wirkt. Sie sagt, eine aufsehenerregende neue Sicht der Welt nimmt ihren Anfang. Die bahnbrechende Erkenntnisse der Wissenschaft und Einsichten ältesten menschlichen Gedankengutes umfasst. Vielleicht nicht so leicht ausgedrückt, aber was will sie sagen? Dass die moderne Wissenschaft zusammen mit alten Kulten, alte wirksame spirituelle Methoden zusammengehen. Das heißt, diesen Geist wird kombinieren, moderne Wissenschaft und alte spirituelle Methoden. Und wird vielleicht so wirken, dass man anfängt zu beweisen, dass manche Dinge wirksam sind. Und wir wollen zum Thema Yoga natürlich anfangen. Aber hier wird dann zum Beispiel auch Yoga geprüft und wird gefragt, ob das eine wirksame Methode sei, um zum Beispiel auch Rückenschmerzen zu heilen. Das hat man dann herausgefunden, man hat Yoga-Übungen getan, dann ging es besser mit dem Rücken für viele Menschen und hat man gesagt, nun ist wissenschaftlich bewiesen, dass Yoga wirkt. Es konnte nicht genau festgestellt werden, was wirkt. Nun gut, man dachte eben diese Stretchen und Biegen und so weiter, und hat sich dann zusätzlich auch noch zur Ruhe begeben, weil man auch ein bisschen meditativ tätig sein wollte. Und das hat alles geholfen. Aber was genau dahinter steckt, was da wirkt, das ist eigentlich nicht wichtig für die Wissenschaft. Die Wissenschaft stellt nur fest, dass etwas wirkt. Wir Christen sind aber angehalten, ein bisschen mehr zu fragen. Was ist dann wirklich die Quelle der Wirksamkeit? Und da möchte ich auch bezüglich Yoga darauf zu sprechen kommen. Nun, nochmal einmal zurück zu dieser New Age Bewegung, diesen Umschwung, die Marilyn Ferguson schon bezeichnete, die jetzt am Geschehen ist. Da hat man sich berufen, auch wiederum auf die Astrologie, hat gesagt, man hat wahrgenommen an den gesamten Sternenhimmel, dass sie um 2000 Jahre immer um ein Sternbild verschiebt. In etwa von 0 bis 2000 stand der gesamte Sternenhimmel im Sternzeichen der Fische. Und sie sagen, dass in dieser Zeit es die Christen waren, die diese Welt am meisten geprägt haben. Allerdings haben sie auch viel Unruhe mit sich gebracht und war dieses Zeitalter ein Zeitalter der Gewalt. Man denkt gerne zurück an den Kreuzzügen, an vielen Kriegen, die auch im Namen Jesu gemacht wurden, und sagt, das soll jetzt vorbei sein im neuen Zeitalter. Nun steht der gesamte Sternenhimmel im Wassermannszeichen und nun, von nun an, sollen nicht mehr die Christen, sondern die Esoteriker diese Welt prägen. Und mit ihnen wird es ein Friedensreich sein, diese Welt. Hört sich gut an. Man sieht es noch nicht genau, aber wir haben noch 2000 Jahre Zeit. Vielleicht wird es sich noch ändern, wenn das Bewusstsein der Menschen sich umändern wird. So glauben sie es. Esoterik, was ist das denn? Dieses Wort Esoteriker. Nun, das sind Menschen, die alle in eine bestimmte Richtung sich öffnen oder sich Gedanken machen. Das Wort Esoterik kommt aus dem Griechischen, von dem Wort Esoterikos, und dieses bedeutet innen, verborgen oder geheim. Es geht um ein inneres, verborgenes Wissen. Um ein Wissen über die Dinge, die man normalerweise nicht sieht, die in einem verborgen sind oder in dem Kosmos. Das heißt, wenn man durch irgendwelche Methoden das in sich verborgene Wissen, das ist eigentlich die eigene Göttlichkeit, oder das im Kosmos vorhandene Wissen, das ist die Göttlichkeit des gesamten Kosmoses. Man könnte dann auch wiederum dahinter denken, das sind Geister, die erleuchteter sind wie die Menschen. Das sagen auch die Esoteriker. Man könnte sich dafür öffnen und alle Methoden, die dazu beitragen, dass das so wirkt, dass man dadurch dieses verborgene Wissen erkennen kann, die könnte man unter dieses Sparte Esoterik einordnen. Nun, das war eine kleine Einführung. Sind wir schon fast halbwegs in der Zeit. Jetzt endlich kommen wir zum Thema Yoga. Nur uns ist es immer wichtig, dass wir die Prinzipien, die dahinter liegen, aufdecken. Denn wenn wir uns die Frage stellen, ob wir Yoga ja oder nein ausüben sollen, dann müssen wir wissen, dass die Dinge, die in dieser Welt angeboten sind, eingebettet sind in bestimmte philosophische und betrügerische Lehren. Das müssen wir wissen. Und dann können wir vielleicht, wenn wir die Wurzel oder die Einbettung der Methoden an sich erkennen, dann können wir auch leichter entscheiden, ob wir es ja oder nein tun. Denn wir können ja viele, vielleicht auch gute Dinge erfahren über Yoga, dass sie vielleicht den Rücken helfen zu stärken oder was auch immer. Aber das ist ja nur ein kleines bisschen aus dem gesamten System. Wir müssen das Gesamte betrachten und auch, wo das System drin eingebettet ist. Yoga ist etwas, wie in diesem Büchlein dargestellt, was eine geheime Kunst ist, eine geheime, esoterische, geheime in dem Sinne auch verborgene Kunst. Es ist also mehr als nur Gymnastik. Und das muss an allen Seiten betont sein. In einem Prospekt für Kundalini-Yoga, in einer Lehrerausbildung, stand Folgendes ausgesagt. Yoga als ein Weg, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, spielt eine wichtige Rolle beim Übergang zum Wassermannszeitalter. Das Wassermannszeitalter ist ja das Zeitalter des New Age. Und Yoga ist ein ganz gutes Mittel, so schreiben sie, dass man eben das Bewusstsein für diese neue Kraft, das verborgene Göttliche in einem oder in dem Kosmos erkennen und erfahren können. Yoga wird das Weg dazu, zu der Öffnung dieses Bewusstseins erkannt und beschrieben. Und Lehrer, die also diese Richtung des Yoga als Lehrer studieren wollen, bekommen das auch konkret gesagt. Das heißt, Menschen, die Yoga als Beruf ausüben und irgendwelche Ausbildungen gemacht haben, wissen meistens und normalerweise viel mehr von den Hintergründen, als man denkt. Vielleicht präsentieren sie nur ein kleines Teil davon, das heißt in körperlicher Anwendung. Aber sie sind auch informiert über die Hintergründe und meistens praktizieren sie es auch selbst. Das heißt, die spirituellen Hintergründe. Nun, das ist wichtig zu erkennen. Wenn wir nun einsteigen und mal schauen in den Zeitungen oder überall, wo das dann so angeboten wird, dann ist das ja nicht nur eine Nebensache, ist es auch wirtschaftlich interessant. Hier ist ein Bürgermeister von Erlangen, der eine Yogaschule öffnet und sich dann in eine Baumpose neben den Yogalehrern und Lehrerinnen stellt und finde das gut, dass hier wieder ein wirtschaftlicher Zweig in Erlangen aufgerichtet wird, denn das boomt. Da wird auch Geld gemacht. Da sind Menschen, die da beruflich abhängig sind und da ihr Geld mitverdienen und das ausüben und sie meinen auch damit, den Menschen etwas Gutes zu bieten. Das nicht nur bei Erwachsenen, schon bei den Kleinsten, schon sogar in Vorkindergarten, Kinderalter wird Yoga angeboten. Hier der kleine Felix, der genau diese Pose auch ausprobiert, die wir vorher gesehen haben, oder vielleicht versucht hier auf dem Kopf zu stehen, das ist noch nicht so ganz organisiert bei ihm, aber er probiert es und so werden die Kinder mit hineingenommen in diese ganze Richtung. Und wir sehen und müssen erkennen, dass hierdurch das östliche Gedankengut in unserer Gesellschaft Raum bekommt. Es wird in Werbung aufgenommen, hier natürlich nicht Werbung für Yoga, sondern für die Versicherung. Und da sitzt ein Vater mit seinem Sohn in einer Yoga-Pose. Wer früh beginnt, hat für später bestens ausgesorgt, steht darüber. Und so spielt die Spiritualität in der Werbung, wenn man ein bisschen um sich schaut, eine enorme Rolle. Wir können noch viel mehr zeigen auf diesem Gebiet. Aber ich möchte weitergehen zum Thema Yoga und versuchen zu erklären, was das eigentlich ist. Yoga ist eine indische philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen umfasst. Einige meditative Formen legen ihren Schwerpunkt mehr auf körperliche Übungen, Positionen und Atemübungen. Andere betonen die Askese oder geistige Konzentration. Das ist Askese, man zieht sich zurück und konzentriert sich auf spirituelle Ziele. Im Westen, hier bei uns, denkt man oft nur an körperliche Übungen, also an diese erste Richtung, an diese sogenannte Asanas. Da sind die Übungen schon gezeigt, wie es der kleine Felix da hat oder auch der Bürgermeister in Erlangen. Das sind zwei Beispiele. Es gibt verschiedene Arten von Yoga, um einigen zu nennen, Hatha-Yoga, wo die Betonung auf die Körperhaltung ist, dann Raja-Yoga, da ist die Betonung vielmehr auf spirituelle Ziele und das Entwicklung übernatürliche Fähigkeiten, Tantra-Yoga, hier spielt auch die Sexualität oder das Stimulieren der Sexualenergie eine Rolle, Kundalini-Yoga, das Wort haben wir schon gehört, hier geht es auch darum, um eine Energie in dem Körper, in Energiebahnen, die es dort geben solle, hochsteigen zu lassen. Hier soll man die Lebensenergie in einem hochsteigen lassen können durch die Yoga-Methodik. Pranayana-Yoga, hier ist die Betonung auf Atem und Patanjali oder Ashtanga-Yoga, Entspannung mit achtstufigem Weg. Hier wird ein ganz konkreter Weg beschrieben und dazu muss man sich schon in bestimmten Knoten legen. Das ist nicht so einfach, das zu praktizieren. Da muss man sich schon üben, solche Haltungen durchführen zu können. Und es ist dann gesagt, dass wenn man sich biegt und stretcht, dass dadurch dann die innere Energie stimuliert wird. Die Energiebahnen im Körper werden gestretcht, sodass die kosmische Kraft besser durch einen fließt. Diesen Mann habe ich auch mal gesehen. Das ist unglaublich, wie der biegsam ist. Dieser Ayenga, so heißt er, der tut dann auch hier diese Posen, ist unglaublich, also sieht ja vielleicht leicht aus. Aber auch in Russland wird das ausgeübt, das heißt russische Yoga, das können wir hier sehen. Naja, gut. Aber vielleicht ein Bild dafür, wie man, wenn man sich ganz tief ergibt und in Rausch ist, man auch biegsamer wird. Das zeigt schon dieses Bild. Das ist ein Witz nebenbei, aber ich habe das im Internet gefunden unter dem Thema Yoga. Also fand ich gar nicht schlecht. Also, ursprünglich war Yoga ein rein spiritueller Weg, das heißt hauptsächlich meditativ. Ursprung von Yoga ist meditativ, spirituell. Mit welchem Spirit man sich fühlt, das ist bei den Russischen etwas anders, da wird es auch mit materiellem Spirit getan, aber hier wird normalerweise unsichtbarer Spirit getankt. Da müssen wir, in dem Sinne können wir auch eine Parallele sehen. Die Bibel sagt, wird nicht voll Wein, sondern werdet voll Geist. Aber es ist auch die Frage, welchen Geist dankt man? Werdet voll Heiligen Geist. Wie ist Yoga entstanden? In etwa 500 Jahre vor Christus, also zur Zeit Buddhas, in verschiedenen Gegenden von Indien, wurde es schon in Klöstern und religiösen Schulen praktiziert. Aber auch außerhalb, denn es war auch schon damals ein reges Suchen nach spirituellen Zielen. Männer gingen hinaus, verließen ihre Karriere und Familie und wurden Sadhus, das sind Bettelmönche, und praktizieren dann auch unter anderem Yoga. Das war ein Hilfsmittel, um sich für die unsichtbare Welt, die Kräfte, die dann kommen sollten, zu öffnen. Die philosophische Grundlage des Yoga liegt in bestimmten heiligen Schriften des Hinduismus, in der sogenannten Bhagavad Gita und den Upanishaden. Und das sind solche technischen Wörter, aber vielleicht hat man das mal gehört, diese heiligen Bücher der Hindus. Häufig geht es darum, dass man durch den Posen sich auch ein Gottheit öffnet oder man sich gleichstellt eines Gottheits. Diesen Mann hat sich sogar so verkleidet wie einer der hinduistischen Gottheiten und indem er sich ganz ihm gleichstellt, identifiziert er sich mit so einer Gottheit und erfährt dadurch, so glauben sie und so erfahren diese Hindus auch, die Kraft, die dann durch ihnen anfängt zu strömen. Wir haben in Indien auch Menschen gesehen, die Yoga praktiziert hatten. Hier war ein Ort, da konnte man in vielen Zentren, das kann man hier sehen, das war an der heilige Fluss der Ganges gebaut, Yoga praktizieren konnte. Da waren verschiedene Yoga-Gurus und hatten ihre Schulen aufgebaut, häufig mit Spenden aus dem Westen. Und da saßen dann auch die westlichen Leute und haben dort praktiziert. Sie durften hier nicht reden und waren in Schweigegebot gehüllt. Der Mann, dieses Restaurant hier führte, sagte, als ich ihn fragte wegen diesen Menschen, dass das gute Kunden waren, weil sie würden nicht über sein Essen klagen, meinte er. Aber sie kamen jeden Tag treu, ohne ein Wort zu sagen, ganz in Schweige verhüllt, um sich zu konzentrieren. Und hier sieht man, wenn man nach Indien geht und Yoga praktizieren will, dass es wirklich nicht nur Körperübungen sind. Es geht um die innere Sammlung, um Konzentration, um Meditation. Und natürlich tun sie dann auch in den Zentren diese Posen üben. Aber es soll eine Kombination von mehreren Faktoren sein. Häufig ist es gerade hilfreich, wenn man mal zu solchen Ländern reist, wo es herkommt, um den Kern der Sache besser zu verstehen. Und hier, das ist in diesem Ort, wo auch vielen, vielen westlichen Leuten hinreisen, um da ihre Yoga-Erfahrungen zu machen. Die Wortbedeutung des Wortes Yoga kommt aus dem Sanskrit und heißt eigentlich Joch oder bedeutet auch anjochen, zusammenbinden, anspannen, anschirren. Also man geht bei Yoga unter einem Joch. man will sich anjochen an eine Gottheit oder an eine Spiritualität oder an einen Spirit. Oder es heißt auch bei einer beschirmenden Macht Schutz suchen. Das heißt im Kern Yoga. Man sucht ja in Yoga bewusst eine andere Macht, weil das auch Kern der Lehre des Yoga ist. Die Seele oder das Selbst im Hinduismus und die Seele, das sogenannte Atman, soll in dieser Welt noch an der Materie gebunden sein und im Kreislauf verschiedener Reinkarnationen gefangen sein, soll aber darauf frei sein, um durch Reinigung und Erkenntnis die letztendliche Realität erfahren zu können, nämlich dem göttlichen Brahman. Da möchte die Seele sich praktisch anjochen. Damit möchte sie sich verbinden und hofft, Brahman als Gottheit, als Hauptgottheit der Hindus oder eine seiner Untergottheiten, würde wirklich dazu helfen. Man verbindet sich mit dieser Gottheit. Nun, was ist dann die Seele in der Bibel? Ich möchte auch hier eine Gegenüberstellung bringen, damit wir auch den Unterschied wahrnehmen. Wir nicht nur darüber aussagen, was sagen die anderen, denn es hört sich ja gut an, dass eine Seele sich auflöst, aber ist das Sinn und Zweck der Seele oder des Selbst in der Bibel? Hier heißt es, dass Gott, der Herr, den Menschen in 1. Mose 2, Vers 7 aus Staub vom Erdboden machte, bildete und in seiner Nase Atem des Lebens hauchte. So wurde der Mensch eine lebendige oder lebende Seele. Der Mensch ist von Gott zu einer lebendigen Seele gemacht. Hier wird daraus klar, dass lebendige Seele Ausdruck des ganzen Menschen ist. Ausdruck seiner Lebendigkeit, die er von Anfang von Gott bekommen hat. Und zwar deswegen, weil er als Mensch aus Staub gestaltet wurde und Gott sein Lebenshauch, sein Atem, sein Geist in diesen Haufen Staub wehte und dadurch Leben entstand. Und dieses Lebendige, was daraus hervorging, hieß von Anfang an Seele. Ganzen Menschen. Und war von Gott aus Gott ebenbildlich gemacht, wenn Gott ewig ist, dann auch die von Gott gemachte Seele. Wegen seiner Gottebenbildlichkeit ist die Seele ewig und bleibt. Nun, im Neuen Testament wird diesem Vers aufgegriffen, in 1. Korinther 15, Vers 45. Es steht geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Nun kam der letzte Adam, Jesus Christus. Er wurde zu einem lebendig machenden Geist. Nun, hier kommt hinein, dass etwas vom Geiste wieder neu geschehen musste, weil das Erste, die Lebendigkeit von Adam, verloren ging. Wir lesen das konkret in 1. Mose 6, Vers 3. Da heißt es, dass der Mensch zwar also Seele gemacht wurde, aber es heißt dann, dass Gott es bereute, dass er den Mensch so gemacht hatte, und dann heißt es, dass der Mensch ja jetzt auch Fleisch ist. Er ist vergänglich. Er ist endlich geworden. Und nun wird der Mensch nicht mehr als lebendige Seele, sondern als Fleisch dargestellt. Das ist eine gefallene Situation. So sind wir von Natur aus nicht lebendige Seele wie Adam, sondern wir sind von Natur Fleisch. Das sind sterbliche Wesen, wie wir nach Adam, nach dem Sündenfall, alle geworden sind. Wir sind nicht ewig. Das heißt, unsere Seele, unser Leben bleibt in dem Sinne nicht. Unsere Seele geht zwar weiter und geht zu einer Entscheidung, aber das Gesamte, wie Gott es gemacht hat, auf der Erde, als Menschen, bleibt nicht ewig. Es muss sterben und daraus muss was Neues entstehen. Deswegen musste der zweite oder letzte Adam kommen, um diesen tot gewordene Seele wieder neu Leben einzuhauchen, neu Geist einzuhauchen. Es geht um Neuschöpfung. Die erste Schöpfung war nicht bis zum Ziele gekommen, nun muss eine Neuschöpfung geschehen. Und dazu kam Jesus, um den Menschen Geist einzuhauchen und den Geist des Menschen zum Leben zu erwecken. Diesen Geist, der eingeschlafen war, der gestorben war, der nicht mehr den Menschen regierte. Nein, er wurde regiert von seinen Trieben. So wurde diesen Jesus zu einem lebendig machenden Geist. Nun ist unsere Rettung davon abhängig. Und durch den Glaubensverbindung mit Jesus Christus, dadurch wird unsere Seele gerettet. Gerettet zum Leben, zum ewigen Leben. Zu der Situation, wie es vielleicht von vorne hinweg gedacht hat, aber in eine neue Situation, in einer direkten Verbindung mit dem Sohn Gottes, mit Jesus und zu Gott hin. Und in dieser Situation stehen wir und leben im Glauben, und da ist unser Leben, eigentlich unsere Seele, nicht mehr so im Mittelpunkt gerückt. Es ist nicht mehr die Hauptsache, dass wir uns um unsere Seelen kümmern, sondern darum, dass wir uns um Christus kümmern. Denn unser Leben oder unsere Seele ist verborgen mit dem Christus in Gott, wenn wir zum Leben und zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Eine ganz andere Situation. Ziel im Hinduismus war die Verschmelzung dieses Atmans, dieser innergöttlichen Atman, Seele, mit dem kosmischen Brahman. Es geht hier um Erleuchtung, Samadhi oder Nirvana. Ziel des Christus oder des Christentums ist Versöhnung mit Gott. Eine ganz andere Aussage. Es geht nicht um ein Einswerden, um eine Verschmelzung, denn Verschmelzung bedeutet ja, dass wenn ich eins bin, dass ich dann tatsächlich Gott bin. Ihr werdet sein wie Gott, erinnern wir uns daran. Aber wenn wir uns mit einem Gott, der uns gemacht hat, versöhnen, dann stehen wir zu ihm wie in einer Beziehung. Und das ist eine ganz andere Ausrichtung. Kommt ihr noch mit? Nein? Merk es. Was? Mit dem Schreiben. Also die Aussagen sind doch so einfach. Hast du es jetzt aufgegeben? Ja? Oh. Alles abschreiben. Naja, du kannst ja, wenn du willst, kannst du es nachher noch mal anschauen, kannst du es abschreiben. Ne? Jetzt hörst du einfach mal ruhig zu. Ne? Aber nicht einschlafen. Ne? Ja? Das ist gut. Also, die Situation nochmal hier bei Yoga in diese Position zu kommen, da heißt es dann zum Beispiel, das war die Baumpose, haben wir schon gehabt. Und da zeigt sich ja auch die Verbindung mit dem Kosmos, auch mit der Natur. Ja? Denn auch die New Age-Bewegung will die Einheit mit der Natur suchen und sagt auch aus, alles ist im Allen, in allem ist alles. Das heißt, die Einheit von Kosmos, von Himmel und Erde, das ist eben das Göttliche. So werden wir, wenn wir uns mit der Natur vereinen und selber zum Baum werden, werden wir diese kosmische Kraft des Baumes erfahren. Also und kommt diese Kraft in uns. Und das bedeutet ja diese Pose. Man macht sich eins mit der Natur und darüber kommt diese kosmische Kraft des Kosmos oder eines Baumes vielleicht überein. Eine andere Pose wäre vielleicht diese. Und diese Pose heißt die Göttin-Pose. Die Göttin-Pose. Nun, hier wird ja ganz klar, dass diese Person sich wie eine Göttin hingibt oder darstellen möchte und sich für diese Energie, selber Göttin zu sein, öffnet. Diese Positionen haben häufig solche Namen und deuten schon an, wo man sich mit identifiziert, wo es wirklich eigentlich darum geht. Was aber ist mit Gott eigentlich gemeint? Gott in der Esoterik ist eine unpersönliche, kosmische oder universelle Kraft. Eine Energie, die in allen Dingen ist. Eine
Kosmos, um uns hin, im Unsichtbaren, in Sichtbaren, vor allen Dingen in der Natur. Darin werden wir die kosmische oder göttliche Kraft erfahren können. Gott und Mensch in der Esoterik sind identisch. Das Göttliche ist in uns, oder so wie es eine Esoterikerin sagte, wir sind alle Gott. Man findet das im Internet in Fülle. Da heißt es, spüre und lebe deine Göttlichkeit. Also da geht es darum, dass man auch durch solchen Posen das mehr und besser spüren kann, weil die göttliche Energie dann mehr zum Strömen kommt. Ziel der Esoterik ist es, die Verschmelzung des eigenen Ich oder Selbst mit dem universalen Sein, mit dem Göttlichen zu erreichen. Gott im Hinduismus, das Yoga, das muss ganz konkret betont hat, ihr Sitz im Hinduismus hat, und diese Posen, diese Körperhaltungen dazu konzipiert, das heißt gemacht sind, um das Ziel des Hinduismus zu erlangen, nämlich diesen Gott, diesen Brahman, diesen unpersönlichen kosmischen Kraft oder universelle Seele oder Allseele. Das ist Gott im Hinduismus. Und sie sagen, nur ein Anfänger stellt sich einen persönlichen Gott vor. Sie würden durchaus sagen, ja, einen Gott sich vorzustellen und dem anzubeten, wie es vielleicht in ihrer Sicht ja auch die Christen tun, ist ja eine gute Sache. Aber diese sind auf ihrem spirituellen Weg noch ganz in Anfang. Denn sie müssen selbst dazu kommen, selber göttlich zu werden. Das kann man machen, indem man erst eine Gottheit anbetet. Aber wenn man steigt in Spiritualität, dann wird man die Anbetung eines Gottes hinter sich lassen. Man geht sogar weiter, als sich da ganz mit einzumachen. Man geht so weit zu sagen, dass man über Gott zu stehen kommt. Weil dann ist die Abhängigkeit eines auswendigen Gottes überhaupt nicht mehr da. Und lässt das hinter sich. Das ist auf den allerhöchsten Stufen. Das ist auch das Ziel der Mystik. So ein bekannter Mystiker, der häufig zitiert wird, Meister Eckhart, wird auch in christlichen Kreisen rege zitiert und wieder hervorgeholt. Und diesen Mann sagt, dass er sein eigener Schöpfer ist. Er ist auf einen Stand gekommen, überhalb von Gott. Das ist seine eigene Aussage. Nun, hier geht es fast noch weiter, als was die Schlange sagte, ihr werdet sein wie Gott. Hier geht es sogar um einen Stand über Gott. Gott und Mensch in Hinduismus sind auch identisch, so wie Vivekananda, halte dich an die Wahrheit und du bist Gott. Was die Wahrheit ist, das steht dann in hinduistischen Schriften beschrieben und das kann man praktizieren, indem man zum Beispiel Yoga ausübt. Die Gegenüberstellung zu haben, wer ist Gott im Christentum? Er ist der Schöpfer aller Dinge. Es wäre ohne ihn überhaupt nichts da. Wir könnten hier überhaupt nicht stehen und reden. Er zeigt sich in dem Gemachten, ist aber nicht in ihm. Häufig wird genau diesen Vers aus Römer 1, Vers 20 zitiert. Da heißt es, dass wir Gott in dem Gemachten, das heißt eine ewige Kraft und Gottheit, in dem Gemachten wahrnehmen können. Und Esoteriker zitieren ganz gerne diesen Vers. Und sagen, siehst du, in der Schöpfung ist Gott. Dann versuchen wir das immer so deutlich zu machen, indem wir sagen, schaut uns mal ein schönes Gemälde an, von einem bekannten Maler vielleicht. Wenn wir uns das Gemälde anschauen und wir würden behaupten, ich kenne, wenn ich dieses Gemälde anschaue, den Maler, dann würde das ein bisschen eingeschränkt sein. Natürlich kann ich sagen, ich kann in diesem Gemälde bestimmte Eigenschaften von dem Maler erkennen. Dass er harmoniebedürftig ist, dass er schöne, bunte Farben mag, dass er vielleicht schön oder Menschen gerne darstellt oder was auch immer. Ich kann Ich kann das so sagen. Aber ich kann doch nicht behaupten, dass ich durch dieses Gemälde den ganzen Maler kenne. Genauso wäre es auch, wenn wir behaupten würden, wir würden Gott in der Schöpfung begegnen. Gott hat es gemacht. Aber er ist nicht mehr da drin. Es ist wie ein Kunstwerk. Er selber hat sich daraus entfernt nach dem Sündenfall. Wir können schon Gottes wunderbare Art in der Schöpfung und in der Harmonie, die auch in der Natur sichtbar ist, erkennen. Aber er selbst müssen wir auf anderem Wege kennenlernen. Über Jesus Christus. Er ist ein persönlicher Gott. Er liebt, ist gnädig, zornig, heilt, freut sich, drückt seinen Willen aus. Also nicht eine unpersönliche Kraft, sondern ganz persönlich, andersartig, nicht mit uns identisch, aber doch in dem Wunsch stehend, der uns ursprünglich eigentlich ihm eben bildlich gemacht hat, uns wieder für sich zu gewinnen. Gott und Mensch im Christentum, nach dem Sündenfall sind sie voneinander getrennt. Da sagte ja die Schlange zur Frau, nun, wir haben das schon gelesen, die Schlange machte andere Angebote und sie sagte, ihr werdet sein wie Gott und werdet dann selbst erkennen können, was gut und böse ist. Das wurde zu einem Sündenfall. Adam und Eva wurden aus dem Paradies herausgeworfen und durften nicht mehr in der direkten Gemeinschaft zu Gott stehen. Die Esoteriker sprechen nur und hauptsächlich von einem theologischen Sündenfall. Es geht darum, dass der Sündenfall nur so ist, dass dadurch der Mensch seine eigene Göttlichkeit vergessen hätte. Und wenn er erkennen würde, dass er selber göttlich ist, dann ist der Sündenfall schon aufgehoben. Das ist die Sicht der Esoteriker. Und wie gesagt, wenn wir darüber zu sprechen kommen, was dann Yoga bewirkt, dass Yoga in diese Richtung deutet, ihr Sitz hat im Hinduismus und das Ziel hat, mittels diesen Posen, die zum Teil auch beschrieben und wenn nicht beschrieben, dann doch auch in ihrer Haltung die Anbetung dieser kosmischen Kraft oder Gottheit darstellt. Nochmal kurz gesagt, die Yoga-Haltung sind Anbetungshaltungen für die kosmische Gottheit Brahman oder auch andere Gottheiten, die hier angesprochen werden. Das ist eigentlich Sinn der Asanas. Denn dadurch kommt diese Kraft durch einen und wird man selber identisch werden können mit Brahman, wird sich selber auflösen können. So beschreiben die Yoga-Lehrer folgende Folgen, wenn man Yoga intensiver praktiziert. Hier werden überhaupt nicht als erstes das Behelfen von Rückenschmerzen beschrieben. Das sind total untergeordnete Ziele. Nein, hier werden psychische Veränderungsprozesse angesprochen. Das soll durch Yoga geschehen. Hier wird die Verbindung mit dem eigenen höchsten Selbst oder eigentlich mit dem göttlichen Brahman praktiziert und angestrebt. Ein neues Bewusstsein wird entstehen. Der Mensch ist göttlich, er kann sich und die Welt heilen und erlösen. Das sind die Prozesse, die durch Yoga in Gang gesetzt werden. Dann werden Körperaustritte ein Normalfall sein, das wird auch angestrebt, denn es heißt ja, dass wenn die Seele oder das Gesamtmenschsein sich aus dem Körper befreit, es dann leichter eins werden kann mit dem Göttlichen und deswegen wird es geradezu stimuliert, dass man sich trennt von dem Körper oder von den Schmerzen, die es da gibt. Und so soll man in diese Haltungen durch den Schmerz hindurchgehen, um darüber, man könnte sagen, auszuschlüpfen, im Kosmischen hineinzugehen. Man soll sogar levitieren können. Levitation ist, dass man sich als Gesamtkörper einfach in die Luft aufsteigt und schwebt. Das sind solche Dinge, die auch in buddhistischen Praktiken beschrieben sind, dass wenn man weiterentwickelt ist und eine ganz starke Konzentration, dann kann man einfach anfangen zu schweben. Ich war damals total begeistert und habe es versucht, aber bin noch immer hinuntergestürzt. Also, man soll feinstoffliche Energien wahrnehmen können, denn es ist eben wichtiger, dass man immer in subtilere Elemente hineinkommt, und kommen wir wieder zurück zu dieser Aussage, dass man irregeführt werden kann durch die Elemente der Welt. Dann finden wir hier die Elemente der Welt, auch die normalen Elemente in seiner Feinstofflichkeit, und die feinstofflichen Elemente hinter den materiellen Elementen sind eben die Spirits und Geister, die man anfängt wahrzunehmen. Es geht um Begegnungen mit dem Unsichtbaren, mit dem mit dem Kosmos. Ja, vielleicht zum Schluss. Warum sollen wir diese Yoga-Praktiken mit äußerstem Vorsicht betrachten? Wegen sein dahinterliegendes System. Wegen der Tatsache, dass hier etwas angeboten wird, was ein völlig anderes Ziel hat. Was ein Ziel hat, unsere Seelen mitzureißen in Sphären und Erfahrungen, die nicht in einer Begegnung und zu einer Versöhnung mit Gott führen, die uns davon ablenken möchten. Und natürlich ist es nicht so, dass wenn man einmal einen Yoga-Class besucht oder auch für den Rücken das tut, dass dann sofort andere Geister mitfunken. Aber die Praxis, wie gesagt, ist dennoch eine Praxis innerhalb eines anderen Systems, und die Haltungen, wie schon gesagt, sind Haltungen, die Anbetungshaltungen sind, die eigentlich dadurch die unsichtbare Kraft, die Götterwelten dahinter stimulieren möchten und Ausdruck geben von: Hier bin ich, bitte mach was mit mir. Und da ist die Frage: Wen bete ich da an? Welchen Geist möchte ich empfangen? Sollte ich nicht vielmehr da unterscheiden und die Unterscheidung auch festhalten? Sollte ich nicht vielmehr, wie es auch Paulus sagt in 1. Korinther 2, Vers 12, in diesem Sinne unterscheiden und sagen: Okay, mit Paulus, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, und das Wort Welt übersetzt auch hier das griechische Wort Kosmos. Also wir wollen davon Abstand nehmen. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das ist unsere Tätigkeit. Da müssen wir aktiv werden. Und gleichförmig dieser Welt, das Wort Kosmos finden wir hier wieder, gleichförmig mit dem Kosmos heißt ja auch wiederum, Abstand zu nehmen von den Elementen, von den Spirits dahinter, die wir durch bestimmte Methoden anziehen oder anbeten, auch wenn wir dasselbe vielleicht nicht erfahren. Ist das aber dazu so gedacht, aus diesem ganzen System des Yoga, des Hinduismus heraus? Wir sollen also nicht mehr empfangen den Geist des Kosmos, sondern sollen zu solchen werden, die den Geist aus Gott empfangen, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist, was uns hier heute zusteht, ist ein Wissen, eine Erkenntnis. Und Erkenntnis ist bekanntlich in der Bibel nicht nur das Kopfwissen, sondern ein umfassendes Wissen darüber und eine absolute Gewissheit, dass wir durch Gott, durch seinen Sohn Jesus Christus erlöst, dass wir mit Christus in einer anderen Welt, in der Himmelswelt versetzt worden seien, dass wir so gesagt mit ihm regieren. Und so sagt es Epheser 2, Vers 6, wenn wir in Christus sind, sind wir nicht mehr Teil des Kosmos, sondern sind wir mit Christus in dem Himmelswelt gesetzt worden. Da ist unser Stand heute. Und so ist die Verbindung zustande gekommen, nicht von uns heraus zu Gott, sondern von Gott heraus zu uns. Und so die Brücke, dass wir durch Christus mit Gott zusammen sein. Nicht in einer Erfahrung oder in einer Gefühlsduselei, sondern in diese Gewissheit. Ja, was Gott gesagt hat, hält. Es ist nicht leeren Trug. Es ist Wahrheit. Er ist der Fels und wir können auf ihm stehen und werden nicht durchfallen. Darin liegt ein Riesenunterschied. Also sollen wir uns abwenden von dem Empfangen des Geistes des Kosmos und vielmehr uns durch Jesus hinwenden, um den Geist Gottes zu empfangen, wodurch wir wissen können, und das gibt der Geist Gottes, Wissen über all das, was Gott uns geschenkt hat und uns zur Zeit der kompletten Errettung auch zuteil werden wird. Dann spürbar, sichtbar und umfassend an allen Seiten uns zuteil gegeben. Das ist, was uns die Bibel sagt und weswegen ich sage und wir auch versuchen deutlich zu machen, Leute, nehmt Abstand von anderen Systemen, wenn sie spiritueller Art sind, weil man verbindet sich darüber mit etwas anderem. Und da sagt die Bibel, nehmt gerade Abstand davon, um Christus zu gewinnen. Ich möchte ein Gebet sprechen, vielleicht können wir dazu aufstehen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du uns Klarheit darüber gibst und uns Gewissheit darüber, wer du bist und was du uns gegeben hast. Dass du uns aber auch erkennen lässt, was die Strömungen dieser Zeit und den Geist des Kosmos in unserer Zeit wirkt. Und dass Yoga so eine Sache ist, die durch den Geist des New Age schon ganz konkret benutzt wurde und wird, um Menschen in diese Richtung mitzuziehen. Danke dafür, dass du uns auch darüber aufklärst und dass du uns warnst. Nicht, dass wir dafür Angst haben müssen, wohl aber, dass wenn wir es erkennen, wir schlicht in Gehorsam davon Abstand nehmen, um dich zu gewinnen und von dir mehr zu wissen und damit voll zu werden, von dir alles zu wissen, was du uns offenbart hast. Ich bitte dich darum, dass du uns hiermit weiter und reichlich beschenkst und dass wir in der eindeutigen Anbetung zu dir verharren. In Jesu Namen bete ich darum. Amen. Singen wir noch ein Lied? Geht noch.